Genau. Guten Morgen miteinander. Schön, sind ihr alle da. Ich werde heute auf Hochdeutsch sprechen, da unser Freund Piero mit Kollegen hier ist, wieder in der Schweiz. Willkommen, da oben bist du. Schön, bist du da? Oder ihr? Herzlich willkommen zurück. Heute Morgen sind wir bei der zweitletzten Predigt angelangt von unserer Serie Die Zehn. Und das Thema ist Fake News. Fake News, das ist ein Wort, das einer geprägt hat, der irgendwann in irgendeinem Land Präsident wurde und der es selber, so, zumindest ist das so mein Gefühl, es nicht so ernst nimmt mit der Wahrheit. Und unsere Gesellschaft generell, glaube ich, ist es auch nicht mehr so einfach zu wissen, was ist Fact, was ist Fake. Was ist wahr und was ist falsch oder eine Lüge? Wo erfahren wir die Wahrheit und wo werden wir einfach nur manipuliert? Und vielleicht ist es für uns selbst, also für dich und mich, auch nicht mehr so einfach, in der Wahrheit zu leben, wahr zu sein, die Wahrheit zu sagen. Und so sind wir immer wieder gefordert, uns zu überlegen, was ist Fake, was ist Fact? Und wer sich mit diesem Thema nach diesem Gottesdienst noch mehr auseinandersetzen will, im Stapferhaus in Lenzburg gibt es eine tolle Ausstellung zum Thema Fake, die ganze Wahrheit. Und das lohnt sich also sehr, diese Ausstellung zu besuchen und sich mit der Wahrheit und Lüge auseinanderzusetzen in unserer Gesellschaft. Also ein guter Tipp zur Vertiefung der Predigt. Bevor wir starten mit dem eigentlichen Gebot, möchte ich noch ein bisschen früher beginnen in diesem Text vom 2. Mose 20, und zwar im Vers 2. Wer eine Bibel hat, kann die aufschlagen oder im Handy nachschauen, aber ich habe es natürlich auch hier. Und da steht im Vers 2, wo Gott die Gebote gibt seinem Volk, sagt er: Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Und ich glaube, das ist noch ein wichtiger Satz, einfach im Hinterkopf zu behalten, wenn wir diese 10 Gebote verstehen wollen. Gott geht es nicht darum, die Menschen aus der Sklaverei herauszuführen und dann in eine Gesetzlichkeit hineinzuführen mit diesen 10 Geboten. Sondern es geht ihm darum, dass die Menschen Richtlinien haben, wie sie miteinander leben sollen, wie sie mit ihm umgehen sollen. Gott führt sein Volk nicht von der einen Sklaverei in die andere. Gott will sein Volk aus der Sklaverei in die Freiheit führen. Und damit diese Freiheit segensreich ist, damit sie diese Freiheit segensreich gestalten können, gibt Gott ihnen diese Richtlinien, diese Gebote. Und das wollen wir im Hinterkopf behalten, wenn wir das nächste Gebot auch anschauen. Zuerst wollen wir mal sehen, was da wirklich steht. Wir kennen ja das Gebot alle: Du sollst nicht lügen. Das hören wir ja immer wieder mal. Und nicht nur in der Kirche. Das hört man überall. Schauen wir aber in den Text, dann steht das nicht ganz so da drin. In 2. Mose 20, Vers 16 steht: Du sollst keine falsche Aussage über einen deiner Mitmenschen machen. Wir leben in einer Welt, in der wir ständig beurteilt werden. Wir leben in einer Welt, in der sich der Mensch immer wieder präsentiert und darauf wartet, wie reagiert jetzt die Welt auf mich? Werde ich geliked oder werde ich ignoriert? Wir stehen ständig unter einem Bewertungsdruck. Und da geschieht es schnell, dass Informationen weitergegeben werden, die nicht ganz wahr sind, die nicht gerechtfertigt sind. Oder auf der anderen Seite, vielleicht erzählen wir nicht die ganze Wahrheit, auch wenn wir sie wüssten. Beim 9. Gebot geht es nicht nur um den Unterschied zwischen dem, was ich sage, und dem, was wirklich wahr ist. Es geht nicht nur um den Unterschied zwischen meinem Ja zu etwas und der Art und Weise, wie ich dann auf dieses Etwas oder wie ich dieses Etwas umsetze. Zuallererst geht es um etwas anderes in diesem Gebot. Es geht, und da schreibt ein Kommentar, um einen aggressiven Treuebruch, der darauf zielt, den Nächsten bewusst zu schädigen. Ein Mensch, der bewusst lügt oder Lügen verbreitet über andere Menschen, der hat das eigentliche Ziel, diesen Menschen oder das Ansehen diesen Menschen zu vernichten. Und das 9. Gebot, das spricht eigentlich in eine rechtliche oder gerichtliche Situation hinein. Wenn jemand angeklagt wurde, brauchte es Zeugen. Zur Zeit des Alten Testaments, da gab es noch nicht so die großen Forensiker, die Hightech-Ermittler à la CSI New York oder weiß was, sondern sie hatten eigentlich die Zeugen im Gerichtsstand, die Aussage machten über das, was vorgefallen war. Und damit hatte es sich. Was ist denn ein Zeuge? Es ist eine Person, die Tat gesehen hat. Eine Person, die bei einem Geschehen dabei gewesen ist und das auch vor Gericht bestätigen kann. Wer aber nicht Augenzeuge war, wurde nicht als Zeuge vorgelassen. Wer also nur vom Hörensagen weiß, der ist ein falscher Zeuge. Und wer Zeugnis geben unterlässt, also der etwas gesehen hat, es aber nicht sagt, auch der wurde bestraft. Zum Beispiel für eine Todesstrafe, da braucht es eigentlich mindestens 2 bis 3 Zeugen. Man konnte also nicht einfach einen anklagen und dann war das erledigt, sondern da brauchte es mehrere Zeugen. Und jeder, der jemand anklagte und falsch liegt in der Anklage, der musste diese Strafe selber tragen, die der Angeklagte hätte tragen müssen. Daher kommt auch der Spruch oder die Aussage, die wir auch gut kennen, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist genau diese Situation. Wenn du jemanden anklagst, du bist aber falsch, dann trifft dich die Strafe selbst. Ihr seht, zu dieser Zeit war Zeuge sein nicht einfach, ich sage mal aus und dann ist die Sache erledigt. Das war eine ernste Angelegenheit. Das Halten vom Gesetz zu dieser Zeit war eigentlich ein freiwilliger Akt. Es war eigentlich ein Glaubensrecht. Ich mache es, weil ich das glaube, weil ich an Gott glaube und weil ich im Glauben verbindlich sein will. Es gab nicht eine Polizei, es gab keine Gefängnisse, wie wir das heute kennen. Aber klar war, wenn du das Recht beugst, dann kannst du dich auch nicht mehr auf Gott berufen. Dann stehst du gegen Gott. Und in dem gefährdest du die ganze Identität des Volkes. Und ich glaube, das verhält sich immer noch so. Wenn ich nicht in der Liebe zu meinem Nächsten handle, dann gefährde ich nicht nur mich, sondern ich gefährde die Menschen um mich herum oder die Gemeinschaft, in der ich lebe oder die Kirche, in der ich Teil bin davon. Es geht also auch hier beim 9. Gebot nicht zuallererst um die persönliche Moral, sondern auch darum, was hat mein Verhalten für eine Auswirkung auf die Gesellschaft oder Gemeinschaft, in der ich lebe. Und natürlich soll ich auch nicht lügen, das ist auch Teil davon, aber das steht nicht im Hauptfokus. Eine rabbinische Weisheit, die sagt, üble Rede und Verleumdung tötet alle drei Parteien. Die Person, über die man spricht, den Sprecher und den begierigen Zuhörer. Dinge über Menschen zu sagen, die nicht stimmen, die bedeuten den Zusammenbruch von Gemeinschaft, von, wenn man es größer sieht, auch von Gesellschaft. Und deshalb muss ich mir immer wieder bewusst sein, was sage ich über andere? Es sagte mal einer, ich habe eine Karte in meinem Büro, da drauf steht, Worte sind wie Federn. Man kann sie nicht wieder einfangen, wenn sie einmal geworfen wurde. Wie spreche ich über andere? Wie sprichst du über andere? Dient es dazu, diese Person zu stärken? Oder mache ich sie schlecht? Oder überhebe ich mich über sie? Als ich frisch in die Mino kam, ist mir eines aufgefallen. Es gab einen Spruch, den habe ich immer wieder gehört. Wisst ihr welchen? War das klein? Genau. Wir unterstellen einander das Gute. Das war so präsent, heute vielleicht nicht mehr so stark, aber ich finde das eine ganz starke Aussage. Wir wollen einander das Gute unterstellen. Das ist so ein anderer Ansatz, anstatt über Menschen Dinge zu erzählen, die vielleicht wahr oder halb wahr sind, oder Dinge zu erzählen, die eigentlich nicht zum Guten dienen, oder Dinge zu erzählen, die man gar nicht weiß oder falsch sind. Wir unterstellen einander das Gute. Was nehmen wir mit aus diesem 9. Gebot? Wir schauen uns zuerst einen Clip an und dann werden wir weitermachen.
Martin und Pietro sind Arbeitskollegen. Martin unterstützt Pietro bei einem schwierigen Projekt und arbeitet dafür sogar mehr. Um sich selbst in ein gutes Licht zu stellen, scheut Pietro sich nicht, die Leistung seines Arbeitskollegen beim Chef als seine eigene zu präsentieren. Er erzählt sogar Unwahrheiten über Martin und behauptet, dass der unglaublich langsam arbeitet und deshalb oft noch den ganzen Abend im Büro sitzt. Martin kommt zu spät, Martin hat sein Budget nicht im Griff. Pietro behauptet sogar, dass Martin bei der Buchhaltung getrickst hat. Bei einer Teamsitzung fällt Pietros Kartenhaus aus Lügen in sich zusammen. Alle sind empört und wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben. Pietro sitzt allein auf einer Bank und sieht plötzlich eine Karte am Boden liegen. Er nimmt sie auf und liest: Die Wahrheit wird dich frei machen. Okay, sagt er sich, ich probiere das mal aus. Und so geht er zu Martin und zu seinen Arbeitskollegen hin, erzählt alle seine Lügen und entschuldigt sich. Langsam wächst zwischen den Kollegen wieder Vertrauen und Pietro realisiert, dass er eine neue, eine ehrliche Freiheit gefunden hat.
Wie reden wir über unsere Nächsten? Was für Aussagen machen wir? Das Ziel von einem Zeugen ist, die Wahrheit, die soziale Ehre des Nächsten zu retten. Und so ist im Gegensatz Verleumdung oder Schmähung, die will eigentlich den Nächsten schlecht machen. Und es gibt immer Situationen, in denen wir stehen. Da kommt man dazu und man beginnt über andere Menschen zu sprechen. Und ich glaube, das kennen wir alle. Das ist normal. Aber jetzt, in diesem Gespräch, kommt der Moment, wo du dich entscheiden musst. Wie willst du über den anderen sprechen? In den 10 Geboten Außer bei Ehre Vater und Mutter geht es meistens um Vermeidungsethik, was wir nicht tun sollen. Sie sind so ein minimaler Grundbestand, was wir nicht wollen oder nicht sollen. Aber Ethik oder unser ethisches Verhalten oder auch was die Bibel dazu sagt, ist viel mehr. Es geht ja nicht nur etwas nicht zu tun, sondern die Frage ist, was tue ich dann? Und da finden wir gute Ergänzung im Neuen Testament zu diesem Gebot. In Matthäus 7,12, da lesen wir, behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Also Jesus sagt nicht nur vermeiden, er sagt nicht, du sollst nicht lügen. Er sagt mehr als das, es geht weiter. Er sagt, werde aktiv. Und jetzt heißt es nicht nur oder nicht mehr, du darfst dies und das nicht tun, sondern jetzt sind wir gefragt. Die Frage ist, was ist mein Anteil? Was tue ich jetzt? Was ist mein Beitrag? Und da müssen wir uns fragen, ja, was ist es denn, was ich tun kann? Was kann ich dem anderen tun? Und es ist ganz einfach, sagt Jesus. Das, was du selbst gerne hättest, dass andere dir tun. Oder wie andere über dich sprechen, wenn du nicht da bist. Oder wie andere von dir denken. Das, was du selber gerne hättest, das tue den anderen. Und jetzt kannst du dir darüber Gedanken machen, was hast du denn gerne? Wie hättest du es gerne, dass Menschen über dich reden? Wie Menschen mit dir umgehen? Wie Menschen Dinge ansprechen? Wie Menschen dich ermutigen oder wie Menschen dich kritisieren sollen? Und wenn du diese Frage beantwortet hast, dann gehe und handle so. Tu es so auch deinem Nächsten gegenüber. Und manchmal, denke ich, ist es schon traurig, wenn wir hören, wie Menschen miteinander umgehen. Und nicht nur Menschen, irgendwelche Menschen, auch Christen miteinander umgehen. Und es geht nicht darum, dass wir alles irgendwo unter den Teppich wischen oder nicht ehrlich sind, überhaupt nicht. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir klar kommunizieren, dass wir geklärte Beziehungen leben. Das ist ganz zentral. Aber wir sollen ehrlich sein. Und mit dem Ziel, den Nächsten, nicht über den Nächsten zu tratschen, sondern eigentlich ihn zu fördern, zu stärken. Und das kann man auch bei Kritik. Aber es ist nicht so einfach und das merke ich selbst auch, weil die Zunge, sie ist sehr schnell. Und die sagt manchmal Dinge, die hat es noch gar nicht gedacht weiter oben. Vielleicht kennst du das auch. Zumindest Jakobus, der kennt das. Der sagt, die Zunge kann niemand im Zaum halten. Sie ist ein unbeherrschbares Übel, voll von tödlichem Gift. Jakobus 3,8. Ja, manchmal ist es so mit dieser Zunge. Sie ist schwer, einfach im Zaum zu halten, weil sie einfach was rauslässt. Das wollten wir vielleicht gar nicht. Und ich gebe euch alle die Berechtigung, solltet ihr merken, dass ich das tue, über andere spreche, wenn ihr das merkt, dann sagt es mir. Jeder darf kommen und es mir sagen, da bin ich froh. Weil vielleicht merkt man es manchmal gar nicht so, was man alles rauslässt. Und da brauchen wir auch einander. Ich will nicht ein Mensch sein, der über oder der schlecht über andere spricht. Ich glaube, indem wir eben Gutes sprechen, ehrlich sind, können wir oder sind wir ein großer Segen. Indem wir aber schlecht über andere sprechen, da degradieren wir uns selbst auch. Ein englisches Sprichwort sagt, die beste Art, Freunde zu gewinnen, ist, sei selber einer. Wie sprechen wir denn über andere? Ich glaube, am stärksten oder am kräftigsten zeigt es sich da, wo ich selbst verletzt werde, da, wo ich selbst enttäuscht werde, da, wo mir zumindest aus meiner Sicht, Unrecht getan wurde. Wie spreche ich in diesen Situationen über andere? Gerade dann, wenn es zu Konflikten kommt, zeigt sich ja, wie wir miteinander umgehen. Und wir haben einen super Leitfaden, den findet ihr hinten beim Infopunkt, wie wir in Konfliktsituationen miteinander umgehen sollen. Nehmt den vielleicht wieder mal mit und lest ihn durch. Das hat mal ein Pastor geschrieben, der immer noch unter uns ist und hat sehr viele gute Impulse drin. Wie sprechen wir übereinander? Wie gestalten wir Wahrsein im Gegensatz zur Lüge? Paulus sagt uns in Epheser 4, wir sollen alle Lüge ablegen und uns an die Wahrheit halten, wenn wir miteinander reden. Weshalb? Weil wir Glieder vom ein und demselben Leib sind. Also zuerst die Lüge ablegen, und das ist uns ja allen klar, Lüge bringt nicht viel, sie hat viele Nachteile. Durch Lügen verlieren wir Vertrauen, durch Lügen verlieren wir Freunde, vielleicht sogar Arbeit, Geld, was auch alles. Aber zuallererst verlieren wir durch Lügen etwas anderes, das ist unsere Integrität. Integrität beschreibt eigentlich, wer ich bin und zu wem ich werde, wenn ich in Schwierigkeiten komme. Wir sollen also diese Lüge ablegen. Und dann, meint Paulus, sollen wir uns an die Wahrheit halten. Die Wahrheit, ich glaube, die Wahrheit ist einer der größten Schätze in dieser Zeit und nicht nur einfach, weil wir Kirche sind, sondern auch in der Gesellschaft. Die Wahrheit ist einer der größten Werte, auch in unserer Gesellschaft. Dort, wo man weiß, es ist Wahrheit, da fühlt man sich sicher. Und dort, wo man weiß, man ist sich nicht sicher oder man weiß, es ist Lüge, das verunsichert viel, macht zerstört viel. Und deshalb ist sie von zentraler Bedeutung, die Wahrheit. Sie ist auch wichtig, um unterscheiden zu können, was ist wahr und was ist Lüge, was ist Fakt und was ist Fake. Und das ist gar nicht mehr so einfach heute in unserer digitalen Welt zu unterscheiden, was ist wahr und was ist falsch. Und manchmal auch zwischenmenschlich ist es nicht einfach zu unterscheiden, was ist wahr, was ist falsch. Wie schaffen wir das? Wie können wir dies unterscheiden? Ich glaube, die Grundlage dafür ist, dass ich selber, dass du selbst dich der Wahrheit verpflichtest. Und ich glaube, das tun wir, wenn wir die Wahrheit lieben. Wahrheit ohne Liebe, ich glaube, das kann sehr etwas Gefährliches sein. Wahrheit ohne Liebe kann vernichtet sein, sie kann hart, brutal sein. Sie kann schmerzhaft sein. Wahrheit können wir aus Rechthaberei leben. Wahrheit können wir aus Arroganz heraus leben, aus Überheblichkeit weitergeben. Wenn wir aber die Wahrheit lieben und sie aus der Liebe weitergeben, dann ist das nicht etwas, was wir den anderen um die Ohren hauen. Hauptsache, ich habe Recht. Sondern wir beginnen, selbst aus der Wahrheit heraus zu leben. Und ich glaube, diese Sicht der Wahrheit, dass wir darin leben und sie lieben, das ist die Wahrheit, die uns auch frei macht. Das ist eine Wahrheit, die Menschen freisetzt. Ich habe jetzt viel darüber gesprochen, wie wir miteinander umgehen bezüglich Wahrheit. Aber es gibt noch eine andere Beziehung, wo ich denke, wo wir oft auch nicht so wahr sind. Und das ist die Beziehung zu mir selbst. Und das ist mein letzter Gedanke. In Wahrheit zu leben, gilt auch mir selbst gegenüber. Nicht falsches Zeugnis reden. Das gilt auch mir selbst gegenüber. Wie schnell sagen wir, ich kann dies nicht, ich kann das nicht, ich sehe so schrecklich aus oder was auch immer. Es gibt viele Lügen, die wir leben uns selbst gegenüber. Aber die Wahrheit ist, du bist wunderbar geschaffen aus der Hand Gottes. Und ja, du hast Schwächen, natürlich. Und wenn du in die Reihe schaust, jeder hier hat seine Schwächen. Aber du hast auch Stärken. Und jeder hier hat Stärken. Das ist Teil von uns. Das ist kein Problem. Aber wenn wir beginnen, uns selbst zu verachten, dann ist das auch eine Form von Lüge. Oder wenn wir beginnen, uns selbst zu überschätzen, dann ist das auch eine Form von Lüge. Es gibt auf dieser Webseite die 10, ihr habt das auf dem Handout drauf, ein Video, das könnt ihr mal anschauen, wo es darum geht, von Deborah Rosenkranz, wie sie eben sich selbst belogen hat. Das wollen wir jetzt nicht mehr anschauen. Aber du darfst wissen, du bist wertvoll und du bist geliebt. Das ist die Wahrheit und nicht, was vielleicht andere über dich denken oder eine Gesellschaft von dir erwartet. Und die Bibel, sie ist voll von solchen Aussagen, Wahrheiten über dich. Und lass diese Wahrheiten dein Herz bestimmen und nicht Aussagen oder Erwartungen von dieser Gesellschaft. Und eine möchte ich zum Abschluss noch bringen. Psalm 139, 14. Nein, doch. Ich glaube, diese Stelle stimmt nicht. Das ist Psalm 39. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Sprich dir das zu, wenn du das nächste Mal in den Spiegel schaust und vielleicht nicht ganz zufrieden bist mit dir. Oder das nächste Mal, wenn du einen Fehler machst, versagt hast. Sprich dir das zu, das sagt die Bibel, das ist die Wahrheit über dich. Ich danke dir, dass du mich so herrlich gemacht hast, so ausgezeichnet. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Wenn solche Wahrheiten, es gibt noch viele in der Bibel, sich in unserem Herzen einnisten, ich glaube, das ist die beste Prävention, dass ich mich über mich selbst, dass ich nicht über mich selbst oder über andere Falschzeugnis rede. Ich bete noch. Jesus, wir danken dir von Herzen für all den Reichtum, den du uns gegeben hast. Für all die Hinweise, die du uns gegeben hast, wie wir miteinander umgehen sollen. Und ich bitte dich, dass du uns da auch hilfst, immer wieder neu. Dass du mir hilfst, immer wieder neu. Dass ich meine Zunge dazu gebrauche, um Menschen zu segnen und zu stärken. Um Menschen zu ermutigen. Und nicht, um andere schlecht zu machen. Ich bitte dich, Jesus, dass du uns als Gemeinde hilfst, genauso zu sein und das zu leben, einander das Gute zu unterstellen und nicht nur innerhalb der Gemeinde, sondern auch außerhalb, in dem Quartier, in dem wir leben, wo vielleicht schnell mal getratscht und geklatscht wird, in der Art und Weise, wie wir über die Stadt sprechen, aber Behörden sprechen. Lass uns ein Segen sein. Lass uns dein Reich verkünden. Und ich bitte dich auch, dass du uns immer wieder aufzeigst, wo wir eben falsches Zeugnis reden. Dass du das in unserem Herzen bewegst, dass uns das nicht egal ist, sondern dass wir lernen können, deine Wahrheit, Träger deiner Wahrheit zu sein in dieser Gesellschaft, in dieser Gemeinde, in unserem Alltag. Vielen Dank. Amen.